Wenn heute ein Dieselmotor startet, dann wird nicht nur Erdöl verbrannt. Ein Teil des Treibstoffs kommt vom Acker. Biodiesel, gewonnen aus Raps und aus anderen ölhaltigen Pflanzen. Ginge es nach der Bioenergiebranche, sollte man künftig noch mehr Biodiesel nutzen. Das würde die CO2-Emissionen reduzieren und das Klima schonen, heißt es. Aber es gibt auch Kritiker, die sagen, man sollte Biodiesel möglichst bald verbieten. Durch ihn würden Nahrungsmittel verknappt und Regenwälder abgeholzt. Und ginge es nach einigen Wissenschaftlern und Ingenieuren, werden wir in Zukunft statt Raps eine neue Generation von Biokraftstoffen nutzen. Biodiesel der zweiten Generation, gewonnen aus Stroh, Holz und Pflanzenabfällen. Deutschland im Mai. Auf vielen Feldern blüht leuchtend gelb der Raps, bundesweit auf einer Anbaufläche von 1,6 Millionen Hektar. Der meiste Raps soll als Biodiesel in unsere Tankstellen wandern. Im Juli folgt die Ernte, der Raps ist reif. Grünliche Stängel mit schlanken braunen Schoten. Darin die Frucht, der Rapssamen.
Sieht fast aus wie Senfsamen, so kleine schwarze runde Kügelchen, wie so Schrotkugeln so groß, sage ich mal.
Berichtet Wilhelm Thüwissen, der Präsident des Ölmühlenverbandes Ovid Berlin. Große Mühlen sind es, die das Öl aus den Rapssamen pressen.
In diesem Samen sind etwa 40% Öl. Dieses Öl gewinnen wir und die 60% bleiben als proteinhaltiges Futtermittel über.
Das proteinhaltige Futtermittel heißt Rapsschrot oder auch Rapskuchen. Das Öl muss, bevor es an der Tankstelle landet, in Chemiefabriken weiterverarbeitet werden. Denn es enthält noch zwei störende Stoffe, Lecithin und Glycerin.
Dieses Öl wird gereinigt. Wir entziehen diesem Öl das Lecithin, was wir für die Lebensmittelverwendung brauchen. Und dann gibt es einen Katalysatorprozess, wo das Glycerin aus dem Öl abgespalten wird und gegen Methanol ersetzt wird. Das ist dann Biodiesel, was dann übrig bleibt. In Deutschland verbrauchen wir 2,5 Millionen Tonnen an Biodiesel. Das macht etwa 6% des Diesels, der an den Tankstellen ausgegeben wird.
Sagt Wilhelm Thüwissen und er ergänzt, Biodiesel sei klimafreundlich. Denn im Prinzip nehmen die Pflanzen beim Wachsen genau so viel Treibhausgas CO2 auf, wie später beim Verbrennen im Dieselmotor wieder frei wird. Doch hundertprozentig geht die Rechnung nicht auf. Schließlich wird bei der Bewirtschaftung der Felder Energie eingesetzt, ebenso bei der Verarbeitung der Pflanzen. Und auch Landverbrauch und Düngemitteleinsatz müssen berücksichtigt werden. Dennoch, verglichen mit Dieselkraftstoff aus Erdöl sieht die Klimabilanz unterm Strich positiv aus, meint Wilhelm Thüwissen.
Das Bundesumweltministerium hat uns bestätigt, dass wir 2012 mehr als 50% Einsparung hatten im Treibhausgas. Es sind etwa 4,8 Millionen CO2-Tonnen. Und das entspricht dem CO2, der freigesetzt wird durch alle Kühlschränke, die in unseren Privathaushalten laufen. Also das ist, glaube ich, doch schon eine erhebliche Menge.
Freut sich Wilhelm Thüwissen, der Präsident des Ölmühlenverbandes Ovid. Seit 2007 sind die Ölkonzerne gesetzlich verpflichtet, ihrem Diesel einen Anteil von bis zu 7% an Biodiesel beizumischen. Doch es gibt Probleme mit dem Treibstoff vom Acker.
Die heimischen Anbauflächen reichen bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken,
berichtet Gesche Jürgens, die Waldexpertin von Greenpeace in Hamburg. Pro Jahr produzieren die deutschen Landwirte rund 1,5 Millionen Tonnen Rapsdiesel. Benötigt werden aber 2,5 Millionen Tonnen.
Deswegen ist es ganz klar, dass zunehmend Importware eingesetzt wird, auch weil die im Vergleich natürlich deutlich billiger ist, vor allem das Palmöl und auch Kokosöl. Also das Problem beim Palmöl ist, dass in den Anbauländern, also der größte Teil des Palmöls kommt aus Indonesien, riesige Regenwaldflächen gerodet werden für den Anbau von neuen Ölpalmplantagen.
Wo eben noch ein alter, gewachsener Regenwald stand, sind kurze Zeit später nur noch karge Stümpfe zu sehen. Das Feld ist bereitet für riesige Monokulturen mit schier endlosen Reihen aus Ölpalmen. Dieser Biodiesel aus Palmöl sei, sagt Gesche Jürgens, ganz und gar nicht klimaschonend.
Sobald Regenwald gerodet wird, sei es direkt oder indirekt für Biodiesel, ist einfach die Treibhausbilanz im Eimer, weil man einfach so viel durch die Waldzerstörung an Treibhausgasen in die Atmosphäre entlässt, dass das, was im Vergleich zu dem fossilen Kraftstoff eben an Einsparungspotenzial da wäre, sofort zunichte gemacht wird.
Doch findet sich Öl aus Palmplantagen tatsächlich an deutschen Zapfstellen? Um das herauszufinden, haben die Greenpeace-Aktivisten im Juli 2013 einen Test gemacht.
Wir haben 15 Dieselproben an Tankstellen genommen in drei deutschen Städten, Berlin, München und Hamburg, und haben eben die Beimischung, die ja im Diesel gesetzlich vorgeschrieben ist, die Beimischung an Pflanzenöl testen lassen. Und da hat das Labor eben rausgefunden, dass nur noch etwa die Hälfte der Beimischung aus Rapsöl hergestellt wurde, also aus heimischen Ölen, und die andere Hälfte aus Importware.
Und davon bestand, so das Resultat, die Hälfte aus Palmöl, dem billigsten Pflanzenöl auf dem Markt.
Man muss dazu sagen, dass es eine Momentaufnahme war, dass wir eben, wie gesagt, nur 15 Proben genommen haben. Aber ein Industrieverband hat ebenfalls diese Proben testen lassen und die Ergebnisse waren sehr ähnlich. Auch da wurde in der Beimischung im Durchschnitt 25% Palmöl gefunden. Also man kann schon darauf schließen, dass insgesamt sich der Anteil an Importware doch deutlich erhöht hat im Vergleich zu vorigen Jahren, wo wir ebenfalls Tests durchgeführt haben.
Die Beprobung von Greenpeace kann also nicht als besonders repräsentativ gewertet werden.
Meint Wilhelm Thüwissen vom Ölmühlenverband.
Wenn gibt es Palmen überhaupt nur im Sommer, in dem Winter geht es nicht, ist es nicht einsetzbar. Und wenn Greenpeace natürlich im Sommer Proben zieht, dann wird man auch vielleicht etwas stärker Palmen finden.
Doch dass für Ölplantagen beträchtliche Flächen an Regenwäldern abgeholzt werden, gibt auch Thüwissen zu. Allerdings würden Zertifikate dafür sorgen, dass ausschließlich Öl von älteren, bestehenden Flächen zu Biodiesel verarbeitet wird. Das Öl von den abgeholzten Flächen lande auf dem Lebensmittelmarkt, vor allem in Asien.
Und da wird nicht gefragt, von welchen Flächen er stammt. Das machen wir nur ausschließlich für Biokraftstoffe, sodass wir sagen können, wenn überhaupt Palmöl durch Importe eingesetzt werden, dann ist es auch zertifizierte Ware. Durch die Zertifikate ist sichergestellt, dass kein Palmöl von gerodeten Flächen nach Europa kommt.
Und dennoch ist Thüwissen gegen die Palmölimporte, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Denn Länder wie Indonesien drücken ihren Palmöldiesel mithilfe massiver Subventionen in den Markt.
Es hat uns enorm geschadet. Wir sind bestimmt nicht diejenigen, die dafür sind, dass Palmöl eingesetzt wird. Aber das sind natürlich Sachen, die international durch die Märkte bestimmt werden, die wir nicht steuern können.
Das Image der Biokraftstoffe ist gleichwohl angekratzt. Sie scheinen doch nicht so umwelt- und klimaschonend zu sein, wie erhofft. Darauf reagiert mittlerweile auch die Politik. Jahrelang hatte die EU darauf gedrängt, den Biospritanteil in Diesel und Benzin immer weiter zu erhöhen. Jetzt schlägt sie einen neuen Kurs ein, sagt Gesche Jürgens.
Der Umweltausschuss des Westeuropäischen Parlaments hat ja gerade beschlossen, den Anteil der landbasierten Biokraftstoffe eben auf 5,5% zu begrenzen. Vor dem Hintergrund, dass es eben einen enormen Druck aus der Industrie gab, den Anteil noch deutlich zu erhöhen, ist es ein guter Schritt.
Ich finde das bedauerlich. Ich halte es überhaupt nicht für sinnvoll. Wir müssen einfach sehen, dass wir mit diesem Raps eine Landwirtschaft in der EU gebildet haben, die marktfähig ist.
Doch vielleicht liegt die Zukunft ja auch in einer neuen Technologie, in einer besseren Alternative zu Raps und Palmöl. Im Biodiesel der zweiten Generation, wie er schon vor Jahren erforscht wurde. Freiberg in Sachsen im Jahr 2007. In einer Werkhalle am Ortsrand drängen sich Kessel und Metallzylinder, verbunden durch ein Labyrinth aus Röhren und Ventilen. Die Technik einer Großindustrie. Das Einzige, was überhaupt nicht passt, ist der Geruch. Lagerfeuerromantik liegt in der Luft. Es riecht nach verkohltem Holz.
Ziel des Unternehmens ist es, aus Biomasse hochwertigen Kraftstoff zu machen.
Matthias Rotloff, er war damals Ingenieur bei Koren, dem ehemaligen Betreiber der Anlage.
Man kann sagen, BTL wird als der Biokraftstoff der Zukunft gesehen.
BTL, das steht für Biomass to Liquid, wörtlich von Biomasse zu Flüssigkeit. Bei dieser Technik wird nicht nur ein kleiner Teil der Pflanze genutzt, wie etwa heute der Rapssamen. Stattdessen soll die gesamte Pflanze zu Diesel verarbeitet werden, was im Prinzip deutlich effektiver sein sollte.
Wir können Holz, Stroh, Baum- und Strauchschnitt und ähnliche Dinge einsetzen, haben damit eine extrem breite Rohstoffbasis. Die Potenziale sind viel höher, als wir das von den klassischen Biokraftstoffen kennen, die ja im Wesentlichen auf Nahrungs- und Futtermitteln aufgebaut sind.
Theoretisch könnte ein Hektar Anbaufläche einen Jahresertrag von 4000 Litern Kraftstoff liefern. Fast dreimal so viel wie beim Rapsdiesel. Hochgerechnet würde das bedeuten?
Sie können in Deutschland davon ausgehen, dass Sie mit gutem Gewissen 10-20% des Gesamtkraftstoffbedarfs mit BTL decken können. Und da haben Sie noch kein Problem mit Nahrungsmittelproduktion und auch kein Problem damit, dass bestimmte Biomassemengen natürlich für Wärme- und Stromerzeugungszwecke weggehen. Also 10-20% in Deutschland, in Europa 20-40% und weltweit könnte man noch darüber denken.
Die Technik hinter BTL aber ist kompliziert. Rudloff zeigt das Herz der Anlage. Einen Komplex aus wuchtigen Tonnen, einige von ihnen groß wie ein Haus. Gespeist werden sie mit fingerdicken Holzschnitzeln.
Wir befinden uns hier unter dem Niedertemperaturvergaser. Das ist der Apparat hier oben. In diesem Niedertemperaturvergaser wird das Holz verschwelt und sozusagen aufgespalten in Schwelgas und Holzkohle. Und hier unten sehen Sie die Luftzufuhr in dieses System.
Holzkohle und Schwelgas kommen in einen zweiten Vergaser.
Das ist der Hochtemperaturvergaser. Der ist so im Durchmesser etwa 2,5 Meter, in der Länge nach unten hin in diesem Bereich 8 Meter.
Die gemahlene Holzkohle wirbelt durch ein heißes Fegefeuer. Dabei entsteht ein hochreaktives Gas aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Dieses Gas strömt durch ein Labyrinth aus Röhren, ein chemischer Reaktor. Darin bilden sich Ketten aus Kohlenwasserstoff. Sie werden gereinigt und destilliert. Der Diesel ist fertig. Im Prinzip funktioniert das Konzept. Das hatte Koren mit einer kleinen Pilotanlage demonstrieren können. Deshalb waren die Erwartungen riesig, als im April 2008 eine größere Versuchsanlage eingeweiht wurde. Eine Anlage fast schon im Industriemaßstab. Den Startschuss gab Bundeskanzlerin Merkel. Als Gesellschafter waren VW, Mercedes und Shell an Bord. Doch dann die Ernüchterung. Mal hakten Förderbänder und Ventile, dann streikte die Software und auch das Sicherheitskonzept musste überarbeitet werden. Die Inbetriebnahme der Anlage verschob sich ein ums andere Mal. Die Investoren verloren die Geduld. 2009 stieg Shell aus, die letzten Geldgeber zogen sich 2011 zurück. Koren war pleite. Bis zu 180 Millionen Euro soll das Projekt verschlungen haben, darunter 30 Millionen öffentliche Fördergelder. Der Grund für das Scheitern? Koren, so Wilhelm Thüwissen, hat die Komplexität der Anlage unterschätzt.
Weil die Verfahren sehr viel komplizierter sind, der Brennstoff, der da rauskommt, natürlich erstmal motorengerecht entwickelt werden muss. Und da man viel, viel Geld in die Hand nehmen muss, um in diese Felder zu investieren, wird man da im Moment kaum Fortschritte sehen, weil das Vertrauen im Moment durch das Beispiel Biodiesel sehr gestört worden ist.
Ob und wann Dieselkraftstoff aus Holzschnitzeln zu konkurrenzfähigen Preisen auf den Markt kommen wird, ist also ziemlich ungewiss. Allerdings hat sich Anfang 2012 die Firma Linde AG die Rechte an der Technologie von Koren gesichert. Man will das Hightech-Verfahren nun in aller Ruhe weiterentwickeln. Gleichwohl setzen Skeptiker, wie Gesche Jürgens von Greenpeace, auf andere Möglichkeiten.
Die Alternativen liegen sicherlich darin, dass man sich überlegen muss, wie man zu neuen Mobilitätskonzepten gelangt. Und das heißt sicherlich weniger Spritschlucker, also weniger Autos, die einfach enorme Mengen an Kraftstoff verbrauchen, hin zu effizienteren Autos, aber auch hin zu mehr Elektromobilität, zu mehr öffentlichem Nahverkehr. Gerade im städtischen Bereich brauchen wir wirklich nicht so viele Autos. Und auch darin, dass man einfach Verkehr auf die Schiene verlagert, der dann mit erneuerbaren Energien angetrieben wird.
Bleibt nur die Frage, womit Flugzeuge und Schiffe in Zukunft fahren bzw. fliegen sollen. Für sie dürften Elektroantriebe und Batterien wohl kaum taugen. Wollte man auf fossile Kraftstoffe komplett verzichten, müsste man für Flugzeuge und Schiffe wohl doch zu Biokraftstoffen greifen. Mit all ihren Nachteilen und Risiken.